Herzlich willkommen zum Podcast 1203 Geschichten aus Brome und Umgebung. Unser Thema heute: das Krugwiesen in Brome im 16. und 17. Jahrhundert. Im 16. und 17. Jahrhundert sind in Brome drei Krüge nachweisbar. Die Krüge waren damals gezwungen, das in der Burg Brome gebraute Bier, das als Amtsbier bezeichnet wurde, abzunehmen. Damit waren sie natürlich nicht einverstanden. Die Qualität des Bieres war nicht immer gut, wie später noch erklärt wird. Bevor wir gleich zu den drei Krügen kommen, hier zunächst einige Informationen zum Bromer Bier. In einem anderen Podcast werden wir noch genauer auf das Brauwesen im Brome eingehen. Der Bierzwang war damals keinesfalls unbestritten, zumal nicht durchgehend auf der Burg Brome Bier gebraut wurde. Ende des 17. Jahrhunderts gab es deswegen eine Auseinandersetzung zwischen den Bromer Krügern und denen von Bartensleben, den Besitzern von Burg und Flecken Brome. Es wurden etliche Verhöre durchgeführt, deren Protokolle überliefert sind. Am 18. Februar 1693 verhörte der Pächter und Amtmann Georg Koven den Bromer Schuhmacher und Krüger Jürgen Böwing. Hierin erfahren wir interessante Details über das Krugwesen. So wurde im Brome Braunschweigisches, Gadelegener, Neuhäuser und Bromer Bier ausgeschenkt. Vom Bromer Bier mussten die drei Bromer Krüger und der Krüger aus Kroja von jedem Braugang jeweils ein halbes Fass Bier abnehmen. Von jedem fremden Fass Bier wurde eine Akzise, also eine Steuer, von insgesamt einem Taler gezahlt. 4 Groschen an die von Bartensleben und 20 Groschen an das an Knesebeck. Ein Reichstaler entsprach damals 24 Groschen. Die Akzise wurde bis 1690 an die von Bartensleben gezahlt, danach an den Krüger und Knesebecker Amtmann Jakob Laue. An Markttagen durften nicht nur die Krüger Bier ausschenken, sondern auch Bromer Bürger, die über eine spezielle Befugnis verfügten. Sie mussten allerdings die doppelte Akzise zahlen. Im Jahr 1725 wurden 8 Zeugen, allesamt älter als 50 Jahre, über das Brauwesen im Brome befragt. Hier seien nur einige wenige Einzelheiten kurz genannt. So sagten die Zeugen übereinstimmend aus, dass die Qualität des Bromer Bieres stark schwankte. Joachim Wendt erklärte, dass das Bier zu Lebzeiten von Joachim Friedrich von Bartensleben bisweilen gut, bisweilen aber schlecht gewesen. Gut wäre das Bier dann gewesen, wenn das Wasser aus der Ohre genommen wurde. Schlecht, wenn mit Brunnenwasser gebraut wurde. Auch erfahren wir, dass Joachim von Bartensleben alle 4 Wochen gebraut hat und jeder Krüger ein halbes Fass abnehmen musste. Im 16. und 17. Jahrhundert hat es in Brome insgesamt 3 Krüge gegeben. Ich versuche im Folgenden die Geschichte dieser Krüge kurz darzustellen. Die Standorte der Krüge lassen sich anhand einer Karte aus dem Jahre 1713 genau lokalisieren. So befand sich der erste Krug an der Stelle, wo heute die Volksbank steht, Hauptstraße 1. Der zweite Krug befand sich rechts daneben, heute Hauptstraße 3, und daneben war der dritte Krug, Hauptstraße 5. Wenn Reisende aus Richtung Westen kommend den Flecken Brome erreichten, dann lagen die Krüge alle am Ortseingang. Der wahrscheinlich jüngste der 3 Bromer Krüge wurde möglicherweise von Christoph von den Knesebeck neu errichtet, nachdem er das Gut Brome im Jahr 1548 von Fritz von der Schulenburg erworben hatte. Es deutet einiges darauf hin, dass er selbst 30 Jahre diesen Krug betrieben hat. Der Krug wechselte dann vielleicht mehrfach den Besitzer. Aus den Gerichtsprotokollen geht hervor, dass ein Krüger namens Johann von Speyer im Jahr 1581 seinem Gutsherrn Jobs von dem Knesebeck 11 Taler für Bier und Akzise schuldig geblieben war. Seine Schulden bei denen von dem Knesebeck beliefen sich insgesamt auf 60 Taler. Außerdem hatte er Schulden in unbekannter Höhe bei Joachim Langen aus Gadelegen, wegen denen er vor das Gericht Brome zitiert wurde. Spätestens im Jahr 1584 hat er dann für 194 Taler den Krug an Mats Strube verkauft, möglicherweise um seine Schulden zu tilgen. Aus dem Bromer Gerichtsprotokollbuch erfahren wir, dass Mats Strube im April 1584 noch immer 45 Taler der Kaufsumme schuldig war. Anscheinend hatte er seine Schulden rechtzeitig begleichen können, denn am 28. Juli war Johann von Speyer persönlich vor dem Amt Brome erschienen und zeigte an, dass sie im Vertrag vereinbarte Summe abbezahlt und der Kaufvertrag damit erfüllt wäre. Der Krug gehörte nun Mats Strube erblich und eigentümlich. In den folgenden Jahren wird Mats Strube immer wieder in den Gerichtsprotokollen erwähnt. Er scheint nicht viel Glück gehabt zu haben mit seinem Krug. Im September 1587 kam es im Krug zu einer Schlägerei zwischen Heinrich Schmett aus Altendorf und dem Steimker Zöllner Joachim Bossing. Auch der Krüger Mats Strube wurde dabei verletzt. Im Gefängnis sagte Schmett zu, dem Krüger Mats Strube einen halben Taler Arztlohn bis Weihnachten zu zahlen. Am Neujahrstag 1588 ereignete sich eine Katastrophe. Mats Strube wurde von den Gebrüdern Hans und Dieterich Schwichel aus unbekannten Gründen umgebracht. Das Schicksal der Täter ist unbekannt. Nach seinem gewaltsamen Tod kamen seine überall gemachten Schulden ans Tageslicht. Bereits am 4. Januar 1588, nur drei Tage nach der schrecklichen Bluttat, erschien der Schuldner Hennig Wolpers aus Betzendorf und forderte von Strubes Witwe Odelia Steinbach die pünktliche Rückzahlung der 10 Taler Schulden plus Zinsen. Die Witwe sagte die Zahlung der Schulden zu, lehnte aber die Zinszahlung ab, weil diese nicht Teil der Vereinbarung war. Nur schwer hätte Odilia mit ihrem Sohn Günther in der damaligen Zeit allein gelebt. Deshalb sah sie sich nach einem neuen Ehemann und Ernährer ihrer Familie um. Im Jahr 1589 heiratete der Krüger Jürgen Allerstein die Witwe von Max Strube und verpflichtete sich zur Abzahlung der Gesamtschulden, die Max Strube im Brome gemacht hatte. Immerhin schuldete er Niklas Stolting aus Gadelegen über 200 Taler geliehenem Geldes und Bieres. Strube hatte sich bei seinem Geschäftspartner nicht nur mit Bier eingedeckt, sondern sich auch noch große Summen Geld geliehen. Allerstein sollte diese Summe nun bis Michaelis 1596 in Raten abbezahlen. Außerdem schuldete Strube dem Schafmeister Heinrich Benecke insgesamt 60 Taler, die bis Michaelis 1589 beglichen werden sollten. Aus der Eheberedung geht aber auch hervor, dass Mats Strube vermutlich in seiner Heimat auch noch Schulden angehäuft hatte. Diese Schulden sollte die Witwe allerdings nicht zurückzahlen, da sie ihr nicht bekannt gewesen wären. Die über 260 Taler Schulden, die Strube während seiner wenigen Jahre in Brome angehäuft hatte, überstiegen bei weitem den Kaufpreis des Kruges von 194 Talern. Allerdings hielt sich auch der neue Krüger Allerstein nicht so genau an die Gesetze. Am 27. April 1591 wurde im Gerichtsprotokollbuch vermerkt, dass Jürgen Allerstein 2 Fass Galei, also Bier aus Gadelegen, illegal ausgeschenkt hatte, obwohl die Bromer Krüger wegen des Bierzwangs nur Bromer Bier ausschenken durften. Auch seine Ehefrau Odelia Allerstein wurde am 26. Mai 1593 vor das Gericht Brome geladen, weil sie den Hausvogt Klaus Benecke für einen Dieb gescholten hatte, als sie betrunken war. Nachdem der Vogt ihr mit dem Gang zum Landgericht gedroht hatte, tat sie ihm christliche Abbitte, worauf dieser seine Klage einstellte. Dennoch wurde beiden Parteien eine Strafe von 30 Talern vom Gericht Brome angedroht, wenn sie nicht Frieden halten. Auch Jürgen Allerstein wurde nicht glücklich mit dem Krug und verkaufte diesen an Michaelis 1594 an Detmar Knorre, der seit 1584 Amtmann und Gerichtsschreiber in Brome war. Die Parteien einigten sich auf eine Kaufsumme von 245 Talern. Aus gutem Willen, so heißt es im Gerichtsprotokollbuch, zahlte Knorre 25 Taler mehr, als verlangt wurde, wofür Allerstein und seine Frau Odilia angesichts der von Mats Strube angehäuften Schulden, die sie zurückzahlen sich verpflichtet hatten, sicherlich sehr dankbar waren. Detmar Knorre ist am 25. Februar 1615 in Brome verstorben. Die Witwe von Detmar Knorre, Elisabeth, eine Geborene von Bartensleben, hatte den Krug im Jahr 1623 noch betrieben. Sicher ist nur, dass sie bzw. die Erben den Krug später an Jakob Laue verkauft haben. Für die Zeit von 1623 bis 1672 gibt es keinerlei Informationen über den Krug. Wir wissen bisher nicht, wann Jakob Laue den Krug gekauft hat. Fest steht, dass im Jahr 1672 Joachim Friedrich von Bartensleben bei Jakob Laue hatte eine Kuh pfänden lassen. Laue beschwerte sich deswegen bei der Kanzlei in Celle, weil er die Pfändung als unrechtmäßig empfand. Gepfändet wurde zunächst mit der Begründung, dass Laue seine Dienste bei denen von Bartensleben, angeblich seinen Lehensherren, nicht geleistet hätte. Laue bestritt, dass sie von Bartensleben überhaupt seine Lehensherren waren, da sein Haus ursprünglich denen von dem Knesebeck gehört hatte und es deshalb ein fürstliches Amt wäre und damit zum Amt Knesebeck gehörte. Joachim Friedrich von Bartensleben hat nun eine andere Begründung für die Pfändung gesucht und gefunden, so bemängelte Laue. Friedrich von Bartensleben behauptete, dass ihm Laue noch Bierschulden zurückzahlen müsse. Dagegen verwehrt sich Laue ebenfalls. Er hätte sich zwar wegen der hohen Bierpreise beschwert, aber deswegen waren ihm vom Kornschreiber 6 Groschen der Schulden vorerst gestundet worden. Der eigentliche Grund des Streits war die Unklarheit darüber, ob Jakob Laues Haus nun zu denen von Bartensleben oder zum Amt Knesebeck gehörte. Dieser Streit spitzte sich nach dem Tod von Joachim Friedrich von Bartensleben im Jahr 1690 noch weiter zu und beschäftigte die Gerichte noch über Jahrzehnte hinweg. Die Streitigkeiten zwischen denen von Bartensleben und dem Amt Knesebeck verschärften sich in den darauffolgenden Jahren weiter. In einem Brief vom 12. August 1684 teilte der Geheimrat Hammerstein Joachim Friedrich von Bartensleben mit, dass Jakob Laue zur Aufsicht über die Steuer für ortsfremdes Bier bestellt wurde. Damit wurde Jakob Laue zum Knesebeckschen Vogt in Brome ernannt. Die Beschwerde von denen von Bartensleben gegen diesen Beschluss wurde abgewiesen. Für Streit sorgte aber auch die Einrichtung eines neuen Kruges in Brome. Im Jahr 1686 legte der Schuhmacher Jürgen Böwing einen Krug an, weil der Krüger Kaue seinen Krug aus finanziellen Gründen nicht mehr weiterführen konnte und deswegen sein Schankrecht bis auf Widerruf mit der Genehmigung derer von Bartensleben an Böwing weitergegeben hatte. Dagegen legten Jakob Laue und Konsorten Beschwerden in Celle ein, die jedoch offensichtlich kein Gehör fand. Auf jeden Fall schrieb Geheimrat Fabricius über diese Beschwerde einen Brief an Joachim von Bartensleben. In diesem Brief wird auch die Beschwerde eines ungenannten Denunzianten erwähnt. Dieser beschwerte sich darüber, dass die Krüger Orland und Laue zu kleine Biermaße für den Ausschank gebrauchten. Von Bartensleben wurde aufgefordert, dieses näher zu untersuchen und die Missstände abzustellen. Laue wollte sich auch später nicht mit der Existenz des neuen Kruges abfinden und wandte sich deshalb in seiner Funktion als Vogt 1692 erneut an die hochfürstliche Regierung in Celle. Er legt in seinem Brief noch einmal dar, dass Böving das Schenkrecht nur bis auf Widerruf von dem rechten Krüger Hans Kaue geliehen hätte. Kaue forderte sein Schenkrecht zurück, aber Böving verweigerte die Rückgabe. Laues Forderung an die Kanzlei ist deutlich formuliert. Er forderte die Übergabe des neuen Kruges. Laue lässt auch kein gutes Haar am Geschäftsgebaren des Krügers Böving. Weil Bövings Haus neben der Kirche mitten im Flecken Brome lag und es nicht deutlich als Krug zu erkennen war, kehrten bei ihm nicht viele Leute ein. Deshalb, so Laue, rufe Böving Durchreisende zu sich. So mache er, also Laue und den anderen rechtmäßigen Krügern, die Kunden abspenstig. Am 27. Februar 1692 eskalierte der Streit zwischen Laue und den von Bartensleben und erreichte eine neue Qualität der Auseinandersetzung. Weil Laue für das Jahr 1691 seine Zinsen und Pächte, nämlich eine gewisse Menge an Korn und zwei Rauchhühner, nicht an die von Bartensleben abgeführt hatte, wollte der Gerichtsvogt Hans Siebmann bei Jakob Laue pfänden. Jakob Laues Frau nahm, nachdem der Vogt das Haus betreten hatte, einen Spaten in die Hand und drohte dem Vogt, ihm den Kopf aufzuschlagen. Als der Vogt in die Küche gehen wollte, stieß er auf Jakob Laue. Dieser nahm ein herumliegendes Stück Holz und schlug auf den Vogt ein. Auch seine Frau blieb nicht ruhig. Sie beschimpfte den Vogt als Schelm und schlug mit dem Spaten mehrmals zu. Durch das Geschrei kam auch noch Laues Tochter dazu, stürzte sich auf den Vogt und zog ihm an den Haaren. Der Vogt setzte sich mit einem Stock zur Wehr. Da eine Pfändung nicht möglich war, zog er ab und bat vor dem Brohmer Gericht um Begleitschutz bei zukünftigen Besuchen. Bereits am 2. März erschien der Vogt wieder bei Laue, diesmal aber in Begleitung von zwei Zöllnern aus Steimke. Wieder sollten die noch ausstehenden Hühner und das Korn gepfändet werden. Jedoch war das Haus verschlossen. Laue und Familie warteten vor dem Haus auf den Vogt und dessen Begleiter. Er wies die Forderung des Vogts mit der Begründung ab, er habe nun Urkunden in seinen Händen, die seinen Standpunkt beweisen könnten. Er beharrte also auf dem Standpunkt, dass die von Bartensleben nicht seine Lehensherren waren und er deshalb auch nicht deren Gerichtsbarkeit unterworfen wäre. Natürlich hätte er auch keine Steuern und Abgaben an die von Bartensleben zahlen müssen. Jakob Laue verwehrte sich gegen die Schaffer, weil sie aus der Mark, also der Altmark, kämen und deshalb im Brome keinerlei Gewalt hätten. Da sie die Tür nicht aufbrechen wollten, zogen Vogt und Schaffer unverrichteter Dinge ab. Laue rief ihnen sogar noch hinterher, dass er zukünftig auch kein Bier mehr abnehmen werde. Über den Ausgang des Streits schweigen die vorliegenden Quellen. Aus den Brauereiabrechnungen der Jahre 1691 bis 1697 geht aber hervor, dass Jakob Laue kein Bier mehr aus der Brohmer Brauerei abgenommen hat. Auch der andere Krüger, Günther Olland, taucht in den Abrechnungen nicht mehr auf. Dagegen war der Schuhmacher und Krüger Jürgen Böving ein beständiger Kunde. Ebenfalls im Jahr 1692 kam es in Jakob Laues Haus zu einer Schlägerei zwischen dem Passschreiber August Friedrich Große und einem Korporal. Der Korporal hat den Passschreiber am Ende mit einem Degen niedergestochen. Im Juni 1692 wurde Laue zweimal in dieser Angelegenheit vor das Brohmer Gericht vorgeladen, war aber nicht erschienen. Die Untersuchung wurde vom Knesebecker Amtmann Weinrebe vorgenommen, denn das Lauesche Haus war ein fürstliches Amt und damit auch nicht der Jurisdiktion derer von Bartensleben unterworfen. Die Frage der Zugehörigkeit des Lauischen Hauses sollte die Gerichte noch über Jahre beschäftigen. Zur Zeit vom Pächterkofe 1691 bis 1698 stand die Frage nach der Akzise auf Bromer Bier im Raum. Kofe wandte sich in dieser Angelegenheit an den Knesebecker Amtmann Weinreben. Dieser antwortete ihm, dass früher keine Akzise auf das Bromer Bier gezahlt wurde, weil es sich um sogenanntes Amtsbier gehandelt hätte. Nunmehr müsste aber auch darauf Akzise bezahlt werden. Jakob Laue agierte deshalb in seiner Funktion als Knesebecker Vogt und forderte die Akzise von den Bromer Krügern ein. An einer weiteren Eskalation des Konflikts mit denen von Bartensleben war man anscheinend nicht interessiert. Deshalb wurde Laue aufgefordert, bis zur Klärung dieses Problems keine Akzise mehr einzusammeln. Laue blieb bis zu seinem Tode Knesebecker Amtmann in Brome. Wann genau er verstorben ist, wissen wir bisher nicht. Danach übernahm sein Sohn Jakob Laue das Amt. Der zweite Bromer Krug gehörte ebenfalls denen von dem Knesebeck. Als Krüger ist einmal ein gewisser Joachim Heff oder Hoffe erwähnt. Ihm folgte Jasper Hüben als Krüger nach. Aus dem Gerichtsprotokollbuch geht hervor, dass Jasper Hüben im Jahr 1587 Jakob Schulz aus Gadeling insgesamt 14 Taler für 3,5 Fass Bier schuldig geblieben war. Vor Gericht wurde vereinbart, dass Jasper Hüben ein Fass noch vor Weihnachten 1587 abbezahlt, ein Fass zu Michaelis 1588 und den Rest zu Michaelis 1589. Die beiden Geschäftspartner fanden aber eine andere Lösung. So wollte Jakob Schulze immer Bier schicken, nachdem er dafür Geld von Hüben erhalten hatte. Die ausstehenden Schulden wollte er am Bier kürzen, das heißt, es sollte weniger Bier geliefert werden als üblich. Falls sich aber Hüben nicht an die Vereinbarung halten sollte, so hätte er die Schulden termingerecht abbezahlen müssen. Im Jahr 1607 wird der Krug von Christoph von der Knesebeck bzw. stellvertretend von seiner Mutter erblich und eigentümlich an Bussen Wendt für die Summe von 90 lübischen Gulden verkauft. Zwar war vereinbart worden, dass Jakob Hüben und seine Frau Zeit ihres Lebens Wohnrecht bei Klammer von dem Knesebeck hatten, aber der Käufer Busse Wendt verpflichtete sich in dem Kaufvertrag, die beiden Zeit ihres Lebens im Haus zu behalten und ihnen genug Feuerholz zu geben. Auch stand ihnen eine eigene Kammer zu und Busse Wendt übernahm vertragsgemäß die Versorgung von 2 Kühen. Dieser Krug blieb wohl über 3 Generationen in der Familie Wendt und wurde dann an einen gewissen Kaue verkauft. Dieser trat im Jahr 1686 seine Schankberechtigung an den Schuhmacher Jürgen Böwing ab. Der dritte Krug, heute Hauptstraße 5, wird erstmals im Jahr 1591 erwähnt. Am 17. Dezember des Jahres musste sich Daniel Riesenberg für eine Bierschuld von 11 Talern bei Matthias Allemann vor dem Bromer Gericht verantworten. Riesenberg gelobte Matthias Allemann an Ostern 1592 5 Taler und an Michaelis 6 Taler zu bezahlen. Falls er bereits an Ostern die volle Summe bezahlen konnte, dann sollte ihm 1 Taler erlassen werden. Vater und Sohn Riesenberg wurden am 17. Dezember 1592 wieder vor Gericht zitiert. Wieder einmal ging es um Bierschulden. Sie schuldeten Niklas Uden aus Gadeligen insgesamt 34 Taler. Es wurde vereinbart, dass sie an Weihnachten 10 Taler, 1593 auf dem Gadeligener Petersmarkt 5 Taler, am Michaelistag 8 Taler und den Rest ein halbes Jahr nach dem letztgenannten Termin bezahlen sollten. Bei Nichtzahlung wurde den Riesenbergs mit Pfändung gedroht. Außerdem sollten die Riesenbergs auch noch geliehenes Geld zurückzahlen, was aber nicht Gegenstand dieses Verfahrens war. Im Jahr 1606 entstand wegen des Bierzwangs ein Prozess zwischen denen von Bartensleben und Daniel Riesenberg junior. Der behauptete, dass sein Krug ein Erbkrug und er damit nicht zur Abnahme vom Bier aus der hiesigen Brauerei verpflichtet wäre. In dem Prozess wurde ein Vergleich vorgeschlagen, der besagte, dass Riesenberg jährlich 20 Fass Brummer Bier kaufen und ausschenken sollte. Auch hätte er fremdes Bier nach Belieben ausschenken können. Der Vergleich wurde allerdings abgelehnt. Im Jahr 1608 wurde das Urteil gefällt und Riesenberg darin verpflichtet, Brummer Bier, so die Qualität gut sei, abnehmen zu müssen. Für fremdes Bier musste er die übliche Akzise an die von Bartensleben abführen. Die von Bartensleben geben sich auch mit diesem Urteil nicht zufrieden und prozessieren weiter gegen Riesenberg. Dieser gab schließlich auf und verkaufte im Jahre 1610 den Krug an seinen Schwager Martin Helmken. Später ging dieser Krug in den Besitz von Günther Olland über, denn sein Vater hatte eine Tochter von Martin Helmken geheiratet. So war die Familie Olland an den Krug gekommen. Bis mindestens zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist der Krug im Besitz der Familie Olland geblieben.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.